Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Und ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Die gute ist, ich habe mittlerweile ein paar Worte gefunden, um das Finale von Freitagabend zu beschreiben. Die schlechte Nachricht ist, es sind immer noch keine höflichen. Aber wir werden sehen, wie es läuft. Schöne Grüße erstmal nicht mehr nach Brive, sondern nach Clermont. Hallo Oskar.
Hallöchen Marc, ich grüße nach Berlin. Ich hoffe, dir geht's gut. Schon mal vorneweg, ich bin noch ein bisschen im Umzugsstress, dementsprechend die Audioqualität bestimmt ein bisschen schlechter als sonst schon mal. Nehme nämlich einfach nur mit so einem normalen Apple-Kopfhörer auf, weil ich tatsächlich meinen Adapter fürs Mikrofon in irgendeiner Kiste verloren habe. Und ich meinte gerade schon zu Marc, ich habe noch nicht mal meinen Essenstisch aufgebaut. Und den jetzt zu finden, das wäre, glaube ich, auf die Schnelle nicht gegangen. Dementsprechend entschuldigt bitte, das wird dann die nächsten Folgen aber besser werden.
Haben ja alle Zeit der Welt und vielleicht hört man dann auch weniger Fluchen, aber das finden wir raus. Vielleicht, wenn wir schon bei schlechten Nachrichten sind, bringen wir mal die beiden negativen Themen des Tages einfach mal schnell hinter uns oder so schnell wie es geht. Vor zwei Folgen war das, glaube ich, als das Relegationsspiel war. Ich glaube, das ist jetzt zwei Wochenenden her. Montpelliers Kader für nächste Saison in der Form beschrieben, dass das durchschnittliche mexikanische Kartell weniger Verurteilungen hat. Und die Statistik hat sich nicht verbessert mit Wilfried Ungpatin. Wechselt aus Castres ein weiterer verurteilter Straftäter, wegen häuslicher Gewalt natürlich, wie könnte Montpellier anders sein, in den Kader. Ja, ich habe keine Ahnung, was sie in Montpellier gerade anstellen, aber das ist, wild. Also, es schließt sich mir wirklich null. Aber ich glaube, das könnte, ich meine, ich kann mich durchaus an die Geschichten erinnern, die man Obermir von BC der 70er Jahre erzählt hat. Und trotzdem ist das, glaube ich, der kriminellste Rugby-Kader aller Zeiten. Es ist schon,
Hat es eigentlich immer zusammengerechnet, aber wie viele Jahre Bewährung der Kader hatte oder sowas?
Ich glaube, Stand jetzt sind wir bei 11 oder so. Also es kommt natürlich immer noch drauf an, rechnet man Bastien Chalureau mit rein, dessen Verurteilung ja jetzt zum dritten Mal nicht rechtskräftig ist oder jetzt in die nächste Stufe der Berufung geht, wobei da ja nur in Frage steht, also dass er zwei Leute verprügelt hat, das ist ja fest, darum geht es nicht mehr. Aktuell ist das, worum es geht, ob es eine rassistisch motivierte Straftat war oder nicht. Das ist das Detail, an dem sie sich aktuell noch umstreiten. Aber auch da könnte man dann jetzt nochmal 2 bis 4 Jahre raufrechnen, je nachdem, wie seine Aussprüche von dem Abend letzten Endes dann rechtskräftig gewertet werden. Mal schauen.
Wir bleiben gespannt.
Es ist wild. Die andere, mehr oder weniger druckfrische Nachricht vom Südwest, die heute Morgen tatsächlich erst rausgekommen ist, dass Jean-Baptiste Aldiger und die Familie Gave doch noch nicht fertig sind mit dem Rugby wie ursprünglich vermutet, sondern sich in Nizza einkaufen. Ein Thema, das durchaus die letzten Jahre oder die letzten anderthalb Jahre auf dem Tisch war. Sie waren zu Gesprächen vor Ort und es wurde diskutiert, aber ist nichts draus geworden. Sie wollen ja stattdessen nach Agen und Nizza hat ja in der Zwischenzeit noch einen anderen Investor gefunden. Heißt also, sie werden jetzt wohl zusätzlich kommen, laut Südwest. Und anderen Medien wird Jean-Baptiste Aldiger wie in Biarritz Präsident werden. Sportlicher Leiter. 2 Millionen Euro oder das Budget wird um 2 Millionen Euro aufgestockt. Damit befindet man sich am oberen Ende des Mittelfelds budgetär.
Wobei man ein Budget in Nizza wahrscheinlich, sage ich mal, zumindest die Summe könnte die gleiche sein wie in Montauban. Aber wahrscheinlich das, was man dafür bekommt, ist wahrscheinlich dann noch ein bisschen weniger. Nehme ich zumindest stark an, weil Nizza ja wahrscheinlich von den Lebenshaltungskosten nochmal um ein, ja wahrscheinlich vergleichbar ist mit Paris, oder?
Ja, also Nizza ist zumindest was, ja, also an Paris kommt niemand ran, aber direkt dahinter kommt Nizza. Das ist schon, wobei es, also die ganze Region ist natürlich teuer, aber Nizza ist extrem teuer, weil es natürlich direkt neben Monaco in Fahrnähe an die nach Cannes und wie es alles heißt, Saint-Tropez. Nizza ist schon eine extrem teure Stadt. Also Nizza, ich habe vor ein paar Tagen einen Bericht gesehen, da ging es um Studentenwohnungen oder Studierendenwohnungen fürs kommende Semester. Die sind da bei knapp 1600 Euro für 12 Quadratmeter.
Ja, aber gut, das kommt wirklich nicht an Paris dran, weil ich kann mich noch erinnern, dass wir, glaube ich, zu zweit für eine WG bezahlt haben. Und ich glaube, da waren wir auch über 2000 Euro schon fast. Und wir hatten jetzt nicht wirklich viel mehr Quadratmeter, ein paar mehr natürlich. Ja gut, aber Paris ist wirklich, was das angeht, unmenschlich. Ich glaube, die haben jetzt einen Mietpreisdeckel von 36 Euro pro Quadratmeter oder sowas. Das ist auch eine Hausnummer, ne? Also, aber gut.
Also ich glaube schon, dass, ich meine, das ist natürlich eine Summe, aber du hast natürlich vollkommen recht, so ein, also der, was hieß es jetzt, Jordan Tafur hat wohl unterschrieben, ja auch kein, ja, schlanker Mensch, sagen wir es mal so. Der hat ja eine gewisse Masse, der wird schon eine Wohnung wollen, bei der, wenn er sich schreckt, nicht die Badezimmertür aufgeht. Und das ist dann, der wird sicherlich, aber du hast vollkommen recht, das ist, Budget ist immer, muss man immer so ein bisschen im Kontext sehen. Es wird sicherlich, also zumal das andere Thema natürlich, darüber hattest du ja auch schon gesprochen, dass die meisten Spieler einfach schon seit dem Jahr vom Markt sind.
Ja.
Eier muss man schauen. Ich bin zwiegespalten. Auf der einen Seite verstehe ich, weshalb die beiden sich für Nizza entschieden haben. Biarritz mit seinen nicht mal 30.000 Einwohnern ist ein limitierter Markt. Teuer auch. Und da ist natürlich so eine Sache. Nizza ist die viertgrößte Stadt Frankreichs. Oder vielleicht sogar vielleicht sogar noch größer. Ich glaube, vielleicht sogar noch weiter oben. Extrem. Ja, mit einer starken lokalen Wirtschaft, gerade im Tourismussektor natürlich. Und man hat ein gutes Wachstumspotenzial, was natürlich auch noch hinzukommt, ist eines der Kernprobleme. Das Stade Niçois hat eine sehr gute Beziehung mit dem Rathaus, was ja in Biarritz auch nicht unbedingt der Fall war. Vielleicht macht das die Sache ein bisschen reibungsloser, dass die beiden Personen oder dass die involvierten Personen kritisch zu sehen sind. Darüber hatten wir in diesem Podcast schon ein paar Mal geredet, aber vielleicht wird es ein wenig weniger ausfallend.
Ja, ich glaube, ich meine, wir haben ja schon mal darüber geredet, über den Standort Nizza, ob das jetzt eine Sporthauptstadt ist oder nicht. Wir haben ja auch einen Fußballverein mit einem großen Stadion, was jetzt auch nicht immer ausverkauft ist. Aber ich glaube, wenn man sich gerade auch die Statistiken anguckt mit den Ticketverkäufen für die Pro de Deux, die steigen immer weiter, die Liga gewinnt immer weiter an Attraktivität. Ich weiß gar nicht, was du in den letzten Folgen über Transfers gesagt hast, aber selbst jemand wie Johnny May, der ja nun wirklich einen Household Name Rugby ist, geht da jetzt nach Angoulême. Das heißt also, ich glaube, die Liga wird immer attraktiver. Wenn man es schafft, halt so einen Powerhorse da an der Côte d'Azur einzurichten und dann vielleicht auch sogar den Sprung in die Top 14 zu schaffen, wäre natürlich für den Rugby-Sport extremst gut. Fast schon so zu vergleichen wie mit Wann in einer gewissen Art und Weise. Und also für mich, ich glaube, Nizza ist ein Verein, der auf jeden Fall den Klassenerhalt schaffen wird. So. Auch jetzt haben sie ja auch eine zweite Reihe von Toulouse unter Vertrag genommen. Wird man absehen.
Sportlich bin ich sehr gespannt. Für mich ist natürlich auch mal so dieses Drumherum sehr spannend. Das, was für mich so ein bisschen das spannende Datum wird, ist das Duell gegen Aix-en-Provence. Lokal oder das derbyste Spiel, was sie haben werden, ist natürlich immer noch eine gewisse Distanz, so 180 Kilometer oder so sind es, glaube ich, schon. Aber das so nah, wie sie an Derby rankommen, und dann kann ich mir halt auch vorstellen, dass sie so ein Spiel vielleicht nicht in der im Fußballstadion, aber zumindest vielleicht in der Allianz, nicht in der Allianz Riviera, sondern im Stade Ehrmann, heißt ja nicht Kaufmann, Ehrmann. Charles Ehrmann, Athletikstadion oder Leichtathletikstadion mit fast 20.000 Plätzen oder mit 18.000 irgendwas viel mehr. Und gespannt, ob sie da dann vielleicht zumindest fünfstellig werden könnten. Also ja, sicherlich abzuwarten.
Ich denke auf jeden Fall, ich habe auch gerade mal jetzt mal eben nur einfach aus Interesse hier mal Google Maps aufgemacht und du hast recht, also du hast halt Nizza, dann hast du Aix-en-Provence. Und das nächste, was so auftaucht an Pro-Verein, wäre Valence und Grenoble. Aber das ist dann halt auch schon irgendwie fast 6-7 Stunden entfernt. Also nicht so wirklich Derby. Das ist ja dann eigentlich dann schon bei Lyon. Da hat man natürlich noch Montpellier, aber die spielen ja in der Top 14. Dementsprechend wahrscheinlich dann auch relativ viele Flugzeugreisen für die Jungs aus Nizza.
Ja, ich meine, es bietet sich ja an. Sie haben einen Flughafen direkt vor, einen großen Flughafen direkt vor der Tür. Das bietet sich ja dann schon an, ne? Ist vielleicht auch einfacher als für andere Vereine. Aurillac bräuchte ja auch 3 Jahre, bis sie beim nächsten Flughafen sind. Von daher.
Aurillac hat doch sogar einen Flughafen, da kann man nach Paris fliegen direkt.
Wirklich?
Ja. Also du kannst, also es gibt sogar einen Flughafen in Brief, da kannst du auch nach Paris fliegen. Es gibt sogar einen in Clermont, kann man auch nach Paris fliegen. Ist immer der gleiche
Den
Weg.
Clermont, der ist aber auch ein bisschen, der ist noch ein bisschen größer.
Okay.
Der in Carcassonne, aber selbst Carcassonne hatten, selbst Béziers hat einen Flughafen. Carcassonne und Béziers haben beide Flughäfen, was ich wild finde.
Wobei man halt, wenn man jetzt an
Perpignan
Flughafen
auch.
denkt, da darf man nicht so an BER denken oder sowas. Da fliegen am Tag vielleicht 5 Flüge ab und ja, kommen 3 an, ne? Und ja, ist ganz entspannt.
Gleichen Ziele haben sie auch alle. Du kannst nach Paris und nach London fliegen.
Und im Brief kann man nach Porto und Sevilla jetzt fliegen.
Wirklich?
Und ich
Oh,
glaube sogar nach
spannend.
Marrakesch oder sowas. Aber alles mit Ryanair, schön für 18 Euro, ist verrückt, ist verrückt.
Ich warte immer noch auf den Tag, dass der Flughafen in Carcassonne als der Ryanair-Flughafen für Toulouse eingesetzt wird. Wäre nicht mal das Übelste, was sie gemacht haben. Ich habe jetzt gelernt, dass ein Ryanair-Flughafen gibt, der Paris heißt, der über 200 Kilometer entfernt ist. Da wären sie gar nicht mal so schlecht. Damit wären sie nicht mal in den Top 5 der größten Distanzen.
Ey, aber ja, im Endeffekt
Ich
ist es einfach nur
habe in
der
dem gleichen
Sargnagel
Video.
auf der Sargnagel auf der, keine Ahnung, auf der Klimakatastrophe. Aber gut.
Ja, also es ist gut, also darüber darf man, glaube ich, generell nicht reden im Rugby. Das ist,
Ja.
solange man regelmäßig nach Südafrika fliegt, ist das alles, glaube ich, noch.
Ich fliege ja auch Ryanair. Hand aufs Herz, sage ich so, wie es ist. Also.
Ich finde es letzten Endes jetzt, ohne zu sehr in dieses Thema einsteigen zu wollen. Ich muss ganz offen sagen, ich habe persönlich keinerlei. Ich bin lange nicht geflogen. Ich glaube, ich bin das letzte Mal geflogen 2020 nach Montpellier. Und auch nur hin und zurück. Dann
Bist du
sind
mit
wir,
dem
glaube
Fahrrad
ich,
gefahren,
sind
ne?
wir anders gefahren. Ich glaube, im Zug. Natürlich. Gut, kann ich auch nicht sagen, ich laufe lieber. Also ich bin das letzte Mal Fahrrad gefahren, bin ich, glaube ich, in der 7. Klasse, die, wie der ein oder andere hier weiß, natürlich schon ein paar Jahre her ist. Ich bin lange, aber ich denke halt persönlich, weiß, eine halbe Stunde Yacht fahren hat einen größeren CO2-Ausstoß als fast ein ganzes Jahr von dem, was ich mache. Also allein die Strecke Nizza-Monaco, die ja von vielen Superjachten sehr regelmäßig gefahren wird, allein das, eine Stunde davon stößt mehr aus, als ich. Wenn ich mal irgendwo hinfliegen will, dann, solange die das machen dürfen, habe ich keinerlei schlechtes Gewissen, in den Flieger zu steigen, um nach London zu kommen. Aber ist vielleicht auch eine, sicherlich debattierbar, aber.
Ich sag mal
Naja.
so, Privatfliegen ist halt auch einfach nicht schlecht, ne? Also ich habe das jetzt auch ein paar Mal machen dürfen. Das ist schon, hat schon was. Ja. Aber
In
gut, anderes
den Genuss
Thema.
bin ich bis jetzt noch nicht gekommen. Ich kann da nur aus erste Klasse Deutsche Bahn Perspektive sprechen. Und wenn das der Arbeitgeber übernimmt, dann ist das eine Sache, bei der ich nicht Nein sage. Doch sagen, hat seine Vorteile.
Apropos Fahrradfahren, wie ist denn eigentlich mit dir und der Tour de France? Guckst du die? Ist die wichtig für dich? Oder ist es dir eigentlich vollkommen egal?
Ich gucke es in Teilen. Also das, was ich gucke, sind immer die Etappen von Regionen, in denen ich selber schon war. Also das ist dann. Also Tour de France ursprünglich ja mal etabliert, um den Französinnen und Franzosen ihr eigenes Land näher zu bringen. Und die Übertragung im Radio war dann entsprechend auch viel Landschaft, viel Umgebung und das, was im Fernsehen wir ja letzten Endes auch haben, die Touristenpunkte entlang der Strecke. Persönlich bin dann immer so, dass ich sage, das, was ich neu entdecken kann, finde ich gar nicht so spannend. Ich will da eigentlich nur die Dinge sehen, die ich schon kenne. Was sicherlich nicht ganz ideal ist, aber wenn sie dann also jedes Jahr irgendwie Carcassonne halt machen oder Richtung Rodez wie vor ein paar Jahren oder so oder Pau, das sind immer so Etappen, die ich dann gucke. Aber wenn die dann jetzt in Italien losfahren, das ich mir sicherlich nicht angucken. Aber wenn sie dann wieder unten im Süden angekommen sind, dann...
Also sind ja schon losgefahren, gestern erste Etappe. Ich habe gerade überlegt, ob man erklären muss, was die Tour de France ist, aber ich glaube, das muss man nicht erklären. Das ist halt eine Fahrradrundfahrt durch Frankreich, wie der Name schon sagt. Genau. Ich weiß gar nicht, ob die durch Clermont fahren. Ich wollte mir nämlich mal so eine Etappe mal privat angucken. Könnte man sich ja möglicherweise dann auch bei dir Reisetipps abholen. Ich sehe ja regelmäßig, dass der ein oder andere auch mal nachfragt. Aber gut. Das dazu. Ich weiß nicht, wollen wir zum Kracherfinale kommen, Marc? Hast du schon was vorbereitet?
Ich habe eine ganze Menge vorbereitet. Ich lade gerade die Tour de France-Karte tatsächlich. Einfach, weil ich muss ganz offen sagen, ich habe nicht den großen Überblick. Sie fahren dieses Jahr tatsächlich nicht nach Clermont. Fahren ja oft durch Clermont. Aber dieses Jahr anscheinend, vielleicht fahren sie durch. Das kann ich jetzt auf der Strecke nicht ganz erkennen, aber sie haben zumindest keinen Halt da. Aurillac sind sie in jedem Fall. Le Lioran könnte da um die Ecke sein, aber das kenne ich ehrlich gesagt nicht vom Namen. Ansonsten aus Rugby-Perspektive Agen, Pau, Brisson tatsächlich, was sehr schön ist. Das weiß aber nicht, ob sie durch Narbonne durchfahren, wahrscheinlich nicht. Und dann Nîmes, Ja, Finale. wir haben in der letzten Folge, habe ich noch mal ein bisschen drüber gesprochen, über die Historie. Ja, es ist das erste Finale für Union Bordeaux-Bègles. Der Verein existiert in der Form ja erst seit 2006. Vorher existiert in der Stadt Bordelais, zu dem die Frauen ja immer noch gehören. Und den Club Athletique Bègles-Bordeaux-Gironde, der tatsächlich den letzten Meistertitel für die Region geholt hat, und zwar tatsächlich gegen Toulouse 1991 war das, also auch schon ein paar Jahre her. Das Stade Bordelais hat den letzten Titel 1911 geholt gegen den SCUF, den Sporting Club Universitaire de France, der dahingehend immer noch nicht in Vergessenheit geraten ist, weil das der Club von Charles Brunus ist, der, wie ihr euch vielleicht schon denken könnt, der Bildhauer und Skulpturist ist, der den Bouclier de Brunus
sorry, dass ich da jetzt eingrätschen mag. Ich hätte nämlich, also ich habe ja jetzt auch einige Kumpels, mit denen ich hier den Umzug gemacht habe, und ich frage mich immer alle, warum ist das eigentlich, das ist ja einfach nur, also das ist das Zitat von denen, das ist ja einfach nur so ein Schild. Was soll denn das? Haben die keinen richtigen Pokal? Ja, man kennt es ja aus der Bundesliga, DFB-Pokal, das ist halt ein richtiger Pokal. Aber dieses Brenus, das gibt es ja überall, das ist einfach ein Schild, das gibt es in National, das gibt es im Jugendrugby. Jetzt die U18 von Brief hat jetzt auch gewonnen, französischer Meister, haben das Gleiche bekommen. Warum? Was ist die Geschichte dahinter? Und also warum gibt es diese Tradition, dass es dieses Brünist gibt, also dieses einfach praktisch ein Schild?
Kann ich ehrlich gesagt so spontan gar nicht sagen, weshalb der Schild sich im französischen Rugby als Meistertitel durchgesetzt hat, aber ja, es gibt überall ein Schild. Weiß gar nicht, ob das letzten Endes so anders ist als die Bundesliga-Meisterschale, weil das ist ja letzten Endes auch kein Pokal, sondern einfach ein Teller. Aber kann ich ehrlich gesagt in der Form nicht sagen. Das ist eine Sache, die würde ich vielleicht nochmal nachrecherchieren, weil spannend finde ich schon.
Weil ich war nämlich auch, ich wusste gar nicht, was ich antworten sollte. Ja. Und dann gibt es ja noch die Tradition, dass man dann sein Schild immer kaputt macht, dass man halt die ganze Zeit dagegen sozusagen rutscht in der Kabine und irgendwie die Schrauben abmacht. Das ist auch so ein Ding, wo ich hier nicht antworten konnte, warum das denn Tradition sei. Habe ich gedacht, gebe ich an dich weiter, aber du scheinst ähnlich ratlos zu sein wie ich.
Also, ich möchte kurz einmal, den Schild kaputt machen ist keine Tradition. Okay. Es gibt einen Verein aus dem Cantal, die das gemacht haben vor ein paar Jahren, die allerdings seitdem auch waren danach als Verein für 2 Jahre gesperrt. Denen ist nämlich beim Grillen aufgefallen, dass ihnen die Kohle ausgeht. Und haben dann kurzerhand den Meisterschild genommen. Das ist nicht gut angekommen. Fun Fact, seitdem hängt im Büro der LNR neben dem Meisterschild auch ein Feuerlöscher. Was ich ganz witzig finde. Aber warum sich der Schild durchgesetzt hat, das kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Das mit dem auf dem Boden mit dem Kopf gegen den Schild lang schlittern, habe ich ehrlich gesagt auch keine Ahnung, wie sich das etabliert hat.
Weil das machen sie ja alle. Und ich, also ich weiß nicht, hat das Toulouse gestartet? Weil jetzt hast du ja selbst irgendwie die U18er, die dann richtig mit Vollgas mit ihrem Kopf nochmal richtig gegen donnern. Ja, eigentlich so, was eigentlich gegen alle Prinzipien des französischen Rugbys ja verstoßt eigentlich. Also es gibt ja sogar Leute, die sich dann noch extra ihren Kopfschutz anziehen, nur um dann auch wirklich mit richtig Enthusiasmus gegenzurutschen. Ja, aber gut.
Also ich persönlich muss ich auch sagen, dass ich es das erste Mal bei Toulouse gesehen habe. Ich glaube auch, dass es eine Sache ist, die sich bei denen irgendwie etabliert hat. Aber wie genau das zustande gekommen ist, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen.
Wenn ihr da mehr wisst vielleicht als Zuhörende, dann könnt ihr immer her damit, ja? Auf Social Media, Bleu Blanc Rugby, Instagram. weil wir sind anscheinend überfragt.
Ich muss aber ganz offen sagen, es sieht schon ganz witzig aus.
Ich würde es auch machen, wenn ich jemals in den Genuss komme, aber richtig Vollgas, dann ist eher alles egal.
Sieht schon spaßig aus, muss ich sagen. Ja, genau, aber 1911, wie gesagt, der Titel. Karl selbst, auch wenn er den Nachnamen trägt, tatsächlich nicht Namensgeber für den Schild, sondern der Keltenhäuptling Brennus, der im 4. Jahrhundert Rom geplündert hat. So ein kleines bisschen wie der 4. Juli in Frankreich. Ja, nicht der Tag, an dem die Bastille gestürmt wurde, sondern ein Feiertag, der anlässlich des Sturms der Bastille ins Leben gerufen wurde. Mit dem Brennus-Schild ist das ein bisschen ähnlich. Aber sei es drum. Tatsächlich ist es immer noch so, dass zwei Spieler des Cuf jedes Jahr den Schild ins Stadion tragen. Also diese Tradition hat sich seitdem beibehalten, zwei Nachwuchsspieler.
Das heißt, den Verein scheint es noch zu geben.
Ja, der ist auch immer noch aktiv, aber auf keinem relevanten Niveau. Hm. Aber das war ja letzten Endes 1911, das war ja noch sehr früh im Anfangsstadion des Rugbys und das war ja in vielen Regionen, A, gab es nicht so viele Vereine und B, war Freizeitsport eine Sache, die sich zu dem Zeitpunkt ja noch nicht alle leisten konnten. Daher ergibt es durchaus Sinn, dass es die Studenten waren, die das betrieben haben. Hält sich ja auch in Toulouse, weiß man ja auch nicht so ganz genau, weshalb sie in Rot und Schwarz spielen. Da gibt es ja die zwei Theorien. Einmal, dass es die Richter waren, die das Rot und Schwarz eingeführt haben. Es kann aber auch sein, dass es dort eben auf die Universität zurückgeht, den Studierenden Rom. Aber auch Toulouse aus der Historie gesehen, ein Studentenclub. Tatsächlich Toulouse immer noch eine krasse Studentenstadt. Also von den 600.000 Menschen, die da wohnen, sind ja fast 200.000 Studierende. Schon wirklich krass. Also das ist, erscheint mir, also das ist die Zahl, die auf Wikipedia mal stand, aber ich weiß nicht, wie akkurat die ist, aber zumindest das, was behauptet wird. Aber sie haben ja eine ganze Menge Universitäten, von daher keine Ahnung. Wie dem auch sei, statistisch vor dem Spiel die beiden Teams sehr, sehr gleichwertig. Opta misst 40 verschiedene Metriken, davon in 32 Kategorien nur ein Unterschied von 2,5% oder weniger, in 8 Kategorien 5% Unterschied oder weniger. Eine Ausnahme gibt es und das ist Versuche nach Turnover kassiert. Da hat Toulouse 10% mehr Versuche nach Turnover kassiert als Bordeaux. Bordeaux dafür deutlich besser dahingehend verpasste Tackles wieder oder doch noch zu setzen oder aufzuholen, wie auch immer. Ich habe hier mal einen Ausschnitt eingefügt. Territorium ist relativ gleich mit 51,5% Territorium und 51,2% Territorium für Toulouse. Toulouse hat ein bisschen mehr Ballbesitz, ein paar mehr Linebreaks. Aber ansonsten ist das relativ gleichwertig. Toulouse tendiert statistisch ein bisschen mehr dazu, durchs Zentrum zu spielen. Bordeaux tendiert dazu, den Ball früher nach außen zu schieben. Aber ansonsten, statistisch gesehen, haben sich die beiden Teams nicht viel genommen. Warum betone ich das so? Weil sie sich im Ergebnis am Ende natürlich sehr, sehr viel genommen haben. So, dass ich weiß nicht, ob wir es schon erwähnt haben. Es war kein spannendes Spiel. Halbzeitstand war 22-3. Und Deporter, der auf dem Weg in die Kabine interviewt wurde, hat zu diesem Zeitpunkt gesagt, dass er sich blamiert und bloßgestellt fühlt und es eine schändliche Leistung ist. Endergebnis war dann 59-3. Möchte ich nicht wissen, wie er sich gefühlt hat.
Ich meinte ja auch schon zu Marc, eigentlich wäre das ja ein Spiel, was man ja eigentlich übersprungen hätte. Das wäre ja eigentlich im Endeffekt keine Silbe wert gewesen, weil ja eigentlich jegliche Spannung aus dem Spiel rausgegangen ist. Ich meine, wir sind jetzt bei Statistiken und auch schon beim Ergebnis. Es gibt sicherlich einige Dinge, die wir noch besprechen können, aber wenn man sich dann auch mal angeschaut hat, ein Willis, der im Champions Cup-Finale irgendwie fast 30 Tackles gemacht hat, hat halt gegen Bordeaux nur 7 gemacht. Das heißt nur in Anführungszeichen, ist nicht seine Schuld. Sein Team hatte die ganze Zeit den Ball und auch fast 60 Punkte gelegt. Also um einfach so eine Idee zu geben, wie dominant ja eigentlich Toulouse auch war. Was man vielleicht noch sagen kann, wir haben es ja auch aufgeschrieben auf unserem klugen Blatt. Jalibert, französischer Verbinder der Nationalmannschaft, der hinter Mack normalerweise auf der Bank sitzt, und Thomas Fellfinur starten beide, nachdem sie ursprünglich als verletzt gelistet waren. Also Jalibert hat ja sogar schon das Ende seiner Saison auf den sozialen Medien verkündet, hat dann doch gespielt. Im Endeffekt hat es nichts gebracht. Hätte er eigentlich auch verletzt bleiben können. So. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
Also ich habe ja im letzten Podcast, in der letzten Folge noch groß verkündet, ich spiele nicht. Das war ja die Information, die es am Mittwochabend, glaube ich, gab. Spielen nicht, sind verletzt, Tami Funa auch, der ja dann sogar am Donnerstag noch mit dem Arm in der Schlinge losgefahren ist. Und ich muss ganz offen sagen, dass ich sehr überrascht war, dass die beiden dann doch wieder spielen. Tami Funa hat sich ja anscheinend die Schulter ausgekühlt gehabt. Und ich kann verstehen, das kannst du als Spieler vielleicht auch oder als Spieler auf dem Niveau ein bisschen besser beurteilen. Ich kann sicherlich nachvollziehen, dass du sagst, das ist. Ich will ein Finale spielen unbedingt und auch wenn ich nicht fit bin, ist scheißegal, weil Finale. Aber gerade bei Tami Funa muss ich sagen, weiß ich nicht, ob das die sportlich sinnvolle Entscheidung war. Wobei bei Tami Funa sind vielleicht doch kurz eine kuriose Anekdote am Rand. Ist ja mit tonganischer Fahne eingelaufen. Und das französische Kommentatorenteam hat doch lobend bemerkt, wie schön sie es finden, dass er das Rote Kreuz würdigt. Hätte man, also, ja,
etwas, war ein bisschen peinlich. Etwas
merkwürdig. Ja, also ich meine, ich verstehe, dass Tonga global gesehen vielleicht nicht das relevanteste Land aller Zeiten ist. Aber wenn man ein Rugby-Spiel kommentiert, kann man Tonga schon kennen.
Ja, würde schon.
Also aber gut.
Ja, ich habe es auch noch auf Twitter gesehen, beziehungsweise X, das war schon, ja, muss man einfach sagen, es war halt peinlicher Versprecher. So kann natürlich auch passieren. Man hat es vielleicht auch nicht so gut gesehen, wie wir am Fernseher oder an den mobilen Endgeräten, aber trotzdem hat auf jeden Fall für einen Lacher gesorgt auch. Ja, muss man schon so ehrlich konstatieren.
Jetzt war Matteo Garcia, die Nummer 2 auf der 10 für Bordeaux, auch nicht hundertprozentig fit. Daher waren sie da sowieso ein kleines bisschen in der Bredouille, aber also es war schon sehr bezeichnend, weil es ist ja, die beiden waren sicherlich nicht auf der Höhe, aber Bordeaux hat ja wirklich jeden Ball, also sie haben immer Penalties oder sehr viele Penalties weggegeben, sehr, sehr viele Bälle verloren, also sie waren erschreckend unpräzise, was man von Bordeaux eigentlich in der Form nicht kennt. Schon, weiß man wirklich nicht, was man dazu sagen soll, aber das war schon eine erschreckende Leistung.
Naja, was ich interessant fand, waren die Interviews nach dem Spiel, wo sozusagen gesagt wurde, was denn eigentlich ist das Learning aus diesem Finale und was halt gesagt worden ist, war im Endeffekt, wenn du Toulouse schlagen möchtest im Finale, dann brauchst du halt ein Halbfinale. Ja, und wenn du halt eben dann die Barrage spielst, das Halbfinale spielst, bist du natürlich schon sehr fatigue einfach, weil es sind ja auch harte Spiele. Ja. Musste man sich ja auch erstmal gegen Stade Français durchsetzen, war ja auch kein leichtes Spiel. Und spielst dann sozusagen gegen Toulouse, die super ausgeruht sind, die eine super Kadertiefe haben, die durchrotieren können, wie sie möchten, nach Belieben, wo Verletzungen im Grunde ja nicht wirklich viel ändern, weil der Kader so super tief ist. Und das hat mir schon eingeleuchtet, dass man halt sagt, okay, wir haben halt unsere Top 15, die sind jetzt aber schon durch zwei Spiele gegangen, du hast halt die ersten Probleme, wie wir es auch schon angesprochen haben, mit zwei Top-Spielern, die eben schon ja die ersten eigentlich gar nicht spielen hätten können, sich aber dann trotzdem ausraffen, wo dann vielleicht auch die eine oder andere Spritze mitkommt, ja, oder die eine oder andere Pille, Was ja natürlich auch vollkommen in Ordnung ist, muss man ehrlicherweise sagen. Das ist eine Chance. Ja, welche Spieler haben schon die Chance, mal ein Top-14-Finale spielen zu dürfen? Ja? Vor, wir haben es gar nicht gesagt, ja, fast 70.000 Zuschauern im Vélodrome in Marseille. Das ist unglaublich. War trotz des Ergebnisses wahrscheinlich eine unglaubliche Stimmung. Und dass man da sagt, okay, ich gehe jetzt all in und ich habe jetzt eh eine ganze Offseason, um das irgendwie auszukurieren. Wenn ich mich operieren muss, dann ist es halt so, dass vielleicht für den Autonormalverbraucher oder einen ganz normalen Spieler natürlich irgendwie bekloppt. Aber ich als Profispieler, ich kann das nachvollziehen und würde das wahrscheinlich genauso machen. Wahrscheinlich auch schon für ein Halbfinale und Barrage, ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Aber gut, dass man dann natürlich dann noch weitere Spieler, die vielleicht kleine Probleme haben, ja, irgendwie ein Pferdekuss, wo das Bein schwer ist, etc. etc., ist ja vollkommen verständlich. Und dass man dann halt nicht bei 100% ist. Und gerade wenn man gegen Toulouse ist, wo man eigentlich ja bei 100% sein muss, um eigentlich nur mitzuhalten, erklärt dann vielleicht dann auch so ein Ergebnis. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, relativ ähnlich. Erstmal kurz nochmal zur Ergänzung zu der Zuschauerzahl. Ist tatsächlich 66.760, ist ein neuer Rekord für das Velodrom. Wobei man da natürlich auch daran liegt, dass es im Rugby natürlich keine Fantrennung gibt. Was dann bei Fußballspielen der Fall ist, dadurch gehen ja dann doch immer so der ein oder andere Platz flöten. Ist ganz, ganz, ganz spannend, dass du das ansprichst, weil das ist tatsächlich eine Statistik, die ich sehr spannend fand. Was das Rotieren angeht, das war ja ein großer Fokus von Toulouse in diesem Jahr. Nicht nur wegen der WM, aber auch weil das so ein bisschen das ist, was sie aus den letzten Jahren mitgenommen haben, wo gerade in San Sebastian vor 2 Jahren, wo Montpellier müsste das gewesen sein, die da Meister geworden sind, wo sie einfach gegen Castres verloren haben und keinerlei Kraft in den Beinen mehr hatten. Und dann jetzt, glaube ich, so ein bisschen dieses Learning. Sie haben dieses Jahr tatsächlich fast 60 verschiedene Spieler verwendet oder eingesetzt. 37 verschiedene Spieler haben mindestens einen Versuch gelegt. Schon eine wirklich krasse. Dann kommt eben hinzu, dass du sagst, wie gegen Montpellier, wo du sagst, eigentlich ist das das C-Team, die dann aber trotzdem gewinnen. Und das ist dann so ein bisschen, glaube ich, fairer Punkt, dass du sagst, also wenn du nicht fit bist, dann hast du gegen Toulouse im Finale relativ wenig Chancen. Trotzdem muss ich sagen, Pins, weil ja, man kann auf der anderen Seite natürlich sagen, ob Toulouse diesen letzten Ball noch spielen muss, war dann irgendwie, ja, wo ich dachte, also kick den Ball doch einfach raus, müsste jetzt wirklich noch aus dem eigenen Mahnfeld nochmal einen Versuch legen. Das ist dann, also das hat sich, wo ich dann dachte, also muss das jetzt wirklich noch sein, kick den Ball doch einfach raus. Aber gut, sei es drum. Trotzdem muss ich sagen, ja, müde und alles drum und dran, aber ich hätte trotzdem gehofft, dass man das Spiel ein bisschen knapp. Weißt du, wenn es bei 22-3 geblieben wäre und es ein eindeutiges Spiel gewesen wäre, hätte ich gesagt, okay, ne, eine Sache, aber 60-3 in einem Finale, also
Wobei man, glaube ich, auch sagen muss, die
59-3.
letzten 17 Minuten 6 Versuche gelegt oder sowas. Zum Ende ist dann
Ja.
auch eingebrochen. Und ja, ich meine, man muss auch überlegen, Toulouse ohne den Jelon, ja, der verletzt ist. Ich glaube, haben noch 2 Spieler gefehlt, die so normalerweise starten würden. Ich glaube, vielleicht muss man auch einfach sagen, ja, Toulouse aktuell einfach sehr, sehr gut. Also ich bin nur am Überlegen, hätte es denn ein anderes Team gegeben, was vielleicht ja da ein besseres Finale ja, spielen können. Aber ich weiß gar nicht, ob Stade Français im Finale so einen großen Unterschied gemacht hätte.
Aber nicht, dass Stade Français gewonnen, aber Stade Français haben immerhin die beste Verteidigung der Liga. Ich hätte gehofft, dass sie das Spiel ein bisschen knapper halten können, auch wenn ich ihnen keinen Sieg zugetraut hätte. Ja, es ist ansonsten von den Halbfinalisten La Rochelle hätte ich auch nicht weiter vorne gesehen. Hätte ja auch gar nicht funktioniert. Wir haben wieder gegen Toulouse verloren.
Wobei, ich weiß nicht, das Spiel hast du bestimmt schon mal angesprochen, oder? Denke ich mal, oder? Dann haben wir,
Ja.
ja, so, das war so ein Spiel, wo ich gedacht hätte, das hätte La Rochelle auch gewinnen können, ja. Ich fand einfach die Interviews auch vom Coaching-Staff von La Rochelle, fand die so einfach mit so viel Selbstvertrauen, ja. Ja, es ist für uns normal, dass wir gewinnen und so. Es war einfach krass und ich meine, sie hätten das Spiel ja wirklich fast gewonnen. Ich meine, klar, du kriegst 2 rote Karten, dann ist natürlich die Messe gelesen. Aber ich habe kurz dran geglaubt. Also, ich will jetzt nicht nochmal aufrollen, wurde ja bestimmt schon alles besprochen. Aber ja, also La Rochelle, Toulouse als Finale, das wäre sicherlich vielleicht sogar ein bisschen interessanter geworden als Bordeaux. Ja, ich weiß nicht.
Ja, ich meine, für Bordeaux, man muss es natürlich aus verschiedenen Perspektiven sehen. Es ist das erste Finale der jungen, neuen Vereinsgeschichte. Und es ist sicherlich, ich glaube nicht, dass das Finale jetzt in der Form die Rugby-Euphorie in der Stadt gebremst hat.
Mhm.
Aber es war natürlich erstmal, ne, es ist schockierend. Also es ist, ich find's wirklich schwierig, weil es ist in der Höhe, es gab noch nie ein Finale, in dem ein Team fast 60 Punkte gelegt hat. Es gab noch nie ein Finale, in dem der Punktunterschied so groß war. Und Toulouse ist deutlich besser als der Rest. Es hat dieses Finale nochmal sehr, sehr klar gezeigt. Aber vielleicht bin ich auch einfach schockiert, wie viel besser. Nein, wir haben es vielleicht auch einfach ein bisschen schleifen lassen, weil natürlich, wir klopfen uns im französischen Rugby, klopft man sich gerne auf die Schulter. Wir haben so viele verschiedene Meister und in den letzten Jahren sind so viele verschiedene Meister geworden. Ja, stimmt, in den letzten 20 Jahren hatten wir 9 verschiedene Meister. Aber es stimmt natürlich trotzdem auch, dass in den letzten 5 Jahren Toulouse 4-mal Meister geworden ist. Und ich glaube, das, was man immer so, was man einfach ein bisschen vergessen hat darüber, wie spannend die reguläre Saison ist, hat man, glaube ich, einfach ein bisschen vergessen, wie viel oder wie weit Toulouse über dem Rest steht.
Man muss halt auch sagen, sie haben wahrscheinlich einen Spieler, der die Geschichte des Rugby-Sports langfristig prägen wird. Ich weiß nicht, ob das schon mal Podcast letztendlich, ob man letztes Mal einen Artikel gelesen oder sowas, ging es darum, welche Sportler werden denn eigentlich von jungen Generationen überhaupt noch wahrgenommen? Na, also es gibt mal so Spieler, jetzt mal um Fußball zu bleiben, ist ja auch EM, sagen wir mal an Semih Khedira. Der ist zwar Weltmeister von 2024, aber ich glaube, wenn ich jetzt mal nicht erfragen würde, ob ihr den kennt, glaube ich eher nicht. Aber so jemand wie ein Klose oder sowas, ich glaube der schon, weil der bringt halt sowas anderes mit. Der hat sein Salto gehabt, der hat sein Tor gemacht, ja. Oder auch Mario Götze, weil er hat einfach Geschichte geschrieben für so eine Sportnation. Ja. Und an die erinnert man sich. Die haben einfach, oder in Frankreich wäre das ein Zidane. Und so einer ist, glaube ich, auch Dupont. Die Art und Weise, wie er spielt, ist unglaublich. Der Mann ist mit nicht mal 90 Kilo gelistet und der gewinnt Kontaktpunkte gegen Leute, die fast das Doppelte von ihm wiegen.
Und ich glaub, also dass du vor dem Mahlfeld wie ein Prop durch 3 Verteidiger durch ins Mahlfeld gehen kannst als Scrum Half, ist schon. Ich habe dich unterbrochen.
Das ist unglaublich. Und ich glaube, das muss man glaube ich erstmal sagen. Also du hast also auf der Seite von Toulouse mindestens, gibt es vielleicht noch einen Entermarkt, den man, also du hast mindestens einen Spieler, der, wenn er jetzt auch noch Olympia gewinnt, wahrscheinlich aus den, der die nächsten 80 Jahre wahrscheinlich aus dem Rugby-Geschichten nicht mehr wegzudenken ist, der das überdauern wird, ja, 100%. Dann hast du einen super Coaching-Staff auch, der eine super Arbeit macht, der super Abwechslung hat zwischen Franzosen, aber auch eben Ausländern, die ja eben nochmal einen ganz anderen Pep reinbringen. Und dann, und das ist auch, finde ich, extrem gut, haben die eine super Scouting-Abteilung und eine super Recruitment-Abteilung. Wir haben jetzt schon wieder 2 junge Spieler aus Spanien verpflichtet, die wahrscheinlich den gleichen Weg gehen werden wie Merkler. Und das muss man einfach honorieren, welche Arbeit der Club macht. Und ich glaube, davon können sich vielleicht andere auch was abschauen. Und dann am Ende kommen halt solche Ergebnisse raus und so eine Dominanz auch an der Jugend. Und ich glaube, das erklärt es halt einfach.
Ich glaube, das sind zwei, also ich glaube, da gibt es 2 sehr, sehr wichtige Punkte. Du richtig sagst, es ist eine fantastische Scouting-Abteilung, es ist eine fantastische Punktabteilung. Und viele der Jungen, also das Gros des Kaders, wenn man jetzt mal einen Kinghorn, einen Willis außen vor lässt, kommt aus der eigenen Jugend. Und das ist schon beeindruckend. Natürlich hat Toulouse aber auch beim Recruiting A, seiner Lage und B, der Reputation des Vereins bei der Jugend auch immer noch einen größeren Vorteil als andere Vereine. Clermont mussten im Jugendbereich ein bisschen was einsparen. Das hat man vor allem gemerkt, nachdem sie ihre Jugendakademie mit der vom Fußballverein zusammengelegt haben. Das, was vorher eigenständig war, jetzt teilen sie sich ein Gebäude und einen Kraftraum und alles drum und dran, was natürlich in Ordnung ist, aber ich glaube, man hat schon gespürt, dass da das, was vorher so gut funktioniert hat, nämlich dann so diese Durchlässigkeit aus Jugend, dass es sehr gestockt hat. Es ist in Toulouse ähnlich gewesen, dass sie dann wirklich 1-2 Jahre unten drin waren, haben zum ersten Mal Challenge Cup gespielt, waren zwischenzeitlich auf einem Abstiegsplatz. Als die Dupont-Entamac-Generation ihren Durchbruch gemacht haben. Und das haben sie aber in Kauf genommen und gesagt, wir glauben an unseren jungen Kader und wir ziehen das jetzt durch und dann werden wir langfristig Erfolg haben. Das hat sich ja ausgezahlt offensichtlich. Das, was ich an Dupont spannend finde, ist, dass er, glaube ich, der erste Star ist, den der französische Rugby seit Chabal hat. Also ich meine, wenn man jetzt mal überlegt, wie viele Rugby-Spieler gibt es, die außerhalb der Rugby-Szene wirklich präsent sind. Und das sind, glaube ich, Sébastien Chabal, der in Mainstream-Filmen kleinere Rollen gehabt hat, der aufgrund seines Aussehens sicherlich auch ein Image einfach hatte, was man leicht erkennen konnte, der auch einfach die Klischees erfüllt hat von dem, was sich die Nicht-Rugby-Öffentlichkeit vorstellt, wie ein Rugby-Spieler aussieht. Aber darüber hinaus gibt es nicht allzu viel. Und Antoine Dupont ist ein Spieler, der liefert sportlich, das ist die eine Sache, aber der hat keinerlei Bedenken, bei GQ auf dem Cover zu sein. Der hat keinerlei Bedenken, wie jetzt vorletzte Woche bei Brü auf dem Cover zu sein.
Louis Vuitton, Brand Ambassador.
Der hängt mit dem Kylian Mbappé ab, der hängt mit den französischen Stars ab. Der
Sorry, dass ich unterbrechen muss, aber ich habe ja einen Kumpel von mir, der mit ihm Siebener spielt. Und da haben sie, wo waren das? Wo haben sie denn den ersten Titel gewonnen? Weißt du das noch? Auf der World Series.
War das Los Angeles?
Ja, oder Los Vancouver? Angeles, ja. Und Dupont war auch da und er meinte nur 2-3 Anrufe von Dupont und ein Club, ein Restaurant, alles von seinen Kumpels organisiert. Und ja, und so weiter und so fort, kann man sich ja ausmalen, wie der erste Titel nach 19 Jahren da gefeiert wurde. Also einfach mal so unterstreichen, was der Mann halt für Kontakte hat. Er hat da ein Telefonbuch, ja, wie ein Superstar halt einfach. Ist es einfach so, aber bitte, Marc, ich hab dich unterbrochen.
Ja, und ich denke, das ist einfach ganz, ganz wichtig für den Rugby-Sport, dass wir jetzt mittlerweile wieder an den Punkt angekommen sind, wo, ich meine, Maro Itoje in England hat es ein bisschen versucht, aber es ist, im Rugby war man ja immer an dem Punkt, wo man Stars und Leuten, die sich selber irgendwo präsentieren, sehr skeptisch gegenübersteht. Wir sind ein Teamsport und Dan Carter macht Werbung für Unterwäsche. Was für ein eitler Gockel und das wollen wir alles nicht. Und ich glaube, es ist einfach unglaublich wichtig für den Sport als Ganzen. Und ich weiß, es ist jetzt sehr viel Beweihräucherung, aber es ist sehr wichtig für den Rugby-Sport, dass wir wieder so eine Person haben, die einfach präsent ist. Auch außerhalb der Rugby-Welt. Weil ich meine, gut Rugby spielen ist eine Sache. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig für einen Rugby-Spieler. Aber solange du nicht aus der Rugby-Welt rauskommst mit deinen Spielern, ist das alles schön und gut. Aber bis dahin sind alle Kinder auf dem Papier geil. Ja, und wenn du jetzt einen Dupont hast, der wirklich präsent ist in den Medien und wirklich auch die einfach auch sportlich zum Träumen anregt, dann ist das schon sehr, sehr wichtig.
Wenn wir schon bei Anton Dupont sind, Eddie Jones ja letztens seine Top 3 der besten Spieler der Welt vorgetragen. Dupont nicht dabei. Willst du uns kurz deine Top 3 der besten Spieler der Welt geben? Und willst du noch einen Kommentar abgeben zu Eddie Jones Top 3?
Und zwar ist es, ich kann mich erinnern, wir hatten mit Warwick Harrington und JP Pryor, zwei Leute, die, beziehungsweise die haben die Rollen gewechselt in Abonne. JP Pryor war vorher SNC-Coach unter Eddie Jones in Japan und Warwick Harrington ist dann SNC-Coach von Eddie Jones in England geworden. Und ich kann mich erinnern, dass wir mal beim Abendessen haben wir darüber geredet, was es denn zu beachten gilt, wenn man mit Eddie Jones zusammenarbeitet. Und es waren eigentlich zwei Dinge. A, wenn Eddie Jones langweilig ist oder ihm ist viel langweilig alleine in einem fremden Land, bist der beste Freund und wundere dich nicht, wenn du auch um 3 Uhr nachts angerufen wirst. Und B, Eddie Jones labert viel Scheiße. Und er labert viel Scheiße, weil er der Meinung ist, solange die Leute über ihn reden, können sie nicht über seine Mannschaft reden. Und das ergibt für mich viel Sinn, gerade jetzt, wo Japan eigentlich nur wieder ein, zwei maue Leistungen abgeliefert hat, hat das für mich Sinn ergeben zu sagen, okay, der muss wieder irgendwas in die Welt setzen, damit die Leute über ihn reden und nicht über sein Team. Von daher, ja, sind wieder da. ja, wie gesagt, also es ist ergibt für mich super viel Sinn. Eddie Jones ist jemand, der haut einfach irgendwas raus und wie gesagt, solange die Medien einen Grund haben, über ihn zu sprechen, schreiben sie nicht über seine Mannschaft und das ist seine Art und Weise, den Druck vom Team runterzunehmen. Und ich glaube, das ist wieder so eine Aktion, wo er einfach hat was rausgehauen und wusste, dass die Leute dann über ihn sprechen und nicht über die Leistungen seiner Mannschaft. Und viel mehr steckt er, glaube ich, nicht hinter.
Vollständigkeitshalber, seine drei besten Spieler sind Adi Severe, was fair ist, der ist echt gut. Richie Mo'anga und Cheslin Kobe.
Ja, ist fair. Wobei ich persönlich sagen muss, Justin Kobe ist ein sehr kompletter Spieler. Also das muss man in Fairness sagen. Für mich glaube ich aber trotzdem Pont. Dann sicherlich entweder Marchand oder Mowaka, die also gerade für Hakler einfach sehr, sehr komplette Spieler sind. Und ich weiß nicht, ob man. Die Position 3 wäre dann wieder schwierig. Ich glaube, da kann man über sehr, sehr viele Spieler reden. Ja, also ich wär jetzt geneigt, einen Penaud oder so mit reinzunehmen, einfach weil das so ein Spieler ist, der im Alleingang auch ein Spiel entscheiden kann. Aber ja, Adi Sevilla ist fair. Justin Kobe wäre fair. Da gibt es sicherlich einige Spieler, die man erwähnen könnte. Aber für mich in jedem Fall Antoine Dupont, Marchand oder Mouvaka und dann noch einen dritten. Das ist dann, da ist aber weiter offen. Für mich wäre es vielleicht noch ein Penaud, aber das ist sicherlich Ansichtssache. Wen würdest du wählen?
Ja, Dupont auf die 1. Ich habe auch schon überlegt, jetzt mache ich auf die 2. Ich überlege so, welcher Spieler kann ein Spiel so von sich aus wirklich ändern? Wer hat so diese X, wer hat diesen X-Faktor? Möglicherweise schon fast ein Jack Willis. So ist für mich auf jeden Fall für die British Irish Lions Tour gesetzter Flanker, nach meiner Meinung nach. Und dann setze ich mal auf die 3. Vielleicht sowas wie ein Furlock. So eine Nummer 3, die einfach super athletisch ist, gute Hände hat und die Dreierpunkte holt. Sind jetzt zwei Stürmer und eine 9. Vielleicht sieht es beim einen oder anderen ja auch anders aus. Schreibt uns gerne eure Top 3. Fühlt euch nicht von uns beeinflusst. Ja, schreibt uns, was ihr denkt. Das können wir das dann nochmal die Tage diskutieren, denn so viel Rugby ist ja auch gar nicht mehr. Es ist jetzt ja Sommerpause. Ich weiß nicht, Marc, hast du schon einen Rugby-Urlaub geplant?
So ein bisschen. Wir sind eigentlich den ganzen September wieder oder fast den ganzen September wieder in Frankreich. Und je nachdem wieder, wir haben eine ungefähre Route über Lyon, Clermont bis ins Baskenland. Wobei die Routenplanung hängt jetzt davon ab, die Reihenfolge hängt davon ab, wie der Spielplan ist.
Okay.
Wenn wir Also das ist dann jetzt eine Sache, wo man sagt, okay, das ist dann ein bisschen variabel. Und es gibt dann aber eben halt entlang der Route, ich bin noch relativ flexibel, also das ist, je nachdem, wie der Spielplan ist, könnte man über Mont-de-Marsan fahren oder über Agen, über Dax, über Bayonne-Biarritz. Clermont hängt dann natürlich ab, welches Wochenende man wählt, wann ihr Heimspiel habt.
Besser ist es auch.
Von daher würde ich da ist das ein Punkt, wo man sagt, okay, das ist dann entweder, das muss man ein bisschen gucken, je nachdem, wie der Spielplan ist, macht man vielleicht auch Anfang, erstes und letztes Wochenende der Reise. Das kann man dann immer noch gucken. Von daher ist das ein bisschen, noch ein bisschen offen. Aber ja, wir werden wahrscheinlich dieses Jahr wahrscheinlich bis Bilbao runterfahren. Mal schauen. Aber ich glaube, es wird eine ganze Menge Rugby geben. Also es sind so wie da. Die Reiseroute ist zumindest so gelegt, dass es drin sein sollte, 5 Spiele zu gucken. Mal schauen.
Das Ding ist ja, du kannst ja Pro de Deux am Freitag, am Samstag kannst du dann die Top 14 gucken und am Sonntag kannst du dann irgendwo zur Regional 1 gehen, ja, mit 20 Zuschauern und kannst dir dann da hier
Also das
zwei
ist.
Dorfvereine angucken.
Das ist in jedem Fall so ein bisschen der Plan. Ich würde auch ganz gerne zu einem Spiel von den Frauen, wenn die spielen. Aber das ist ja dann vielleicht auch eine Sache, die kannst du dann vermitteln nach Romagna oder so. Mal ein Interview oder Termin oder so kriegen. Aber das kriegen wir alles hin. Bin ja auch oft am Sonntag. Von daher, also da ist eine ganze Menge Spielraum drin. National 2 sind ja auch noch einige Vereine, die auch meistens auf den Sonntag spielen. In der Region dann unter anderem Orléans oder so. Wenn man ganz kreativ ist, könnte man auf dem Rückweg durch Genf fahren, über die Schweiz. Wäre es vielleicht auch eine Option. Da bin ich noch sehr, sehr offen, aber das hängt dann alles davon ab, wie der Spielplan ausfällt. Und vorher möchte ich meine Planung irgendwie nicht abschließen, weil nicht, dass dann irgendwie doch blöd läuft. Aber ich bin sehr, sehr gespannt. Also geplant sind 5 Spiele. Ich glaube, das ist so das Maximum für 3 Wochen. Also für nicht ganz, naja, 6 Spiele schaffe ich vielleicht. Aber so, dass das Maximum rausgeholt wird. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich sehr drauf. Noch nicht mehr so lange hin. Monate, nicht mal.
Ich meine, für uns geht es ja auch in zwei Wochen schon los. Also muss jetzt irgendwie noch hier meine Wohnung einrichten. Hoffentlich kriege ich das noch bald hin. Aber noch zwei Wochen Zeit. Und dann geht es ja dann auch schon bei uns los. Ich meine, wir, die jetzt aus der Pro-Deux-Saison kommen, haben ja so viel Urlaub gehabt. Das ist komplett ungewohnt für mich gewesen. Ich bin ja schon gefühlt seit jetzt 6, 7 Wochen habe ich im Urlaub. Ich weiß gar nicht, was ich anfangen soll mit meiner Zeit. aber ja, genau. Jetzt geht es auch bei mir langsam wieder mit der Arbeit los. Bisschen alles umgestellt. War tatsächlich dieses Jahr noch, um das noch abzugreifen, immer noch ein bisschen Zeit beim Schiedwettercup das erste Mal als Trainer, als 7er Trainer. Genau, war rugby-technisch nicht das Highlight, aber war dann eher so ein eventorientiertes Unterfangen, während der Kieler Woche da anzutanzen. Und jetzt aber jetzt 2 Wochen, genau, wird alles ein bisschen enger wieder geschnallt. Und ja, muss ich schauen, dass ich da fit antanze hier bei Clermont, und wird auch alles so passen. Genau. Ich weiß nicht, gibt es von deiner Warte noch was, Marc?
Vielleicht noch einmal kurz. Beides mal Dinge sind ein bisschen über den Tellerrand rausgeschaut in Bordeaux, dass die Girondins dieses Jahr vielleicht dann jetzt in die dritte Liga abrutschen könnten. Sind ja vor 2 Jahren abgestiegen und da hieß es dann schon, naja, eigentlich, wenn wir unseren eigenen Regeln folgen müssten, müsste die DNACG die Girondins in die dritte Liga runterschieben. Und er hat gesagt, naja, aber es sind die Girondins. Das ist ja nun mal ein sehr, sehr namhafter Verein. Und das machen wir nicht. Die dürfen in der zweiten Liga antreten. Jetzt nach 2 Jahren Zweitliga-Mittelmaß. Und ich habe die Kommentare gesehen, als die Ligue 2 ihren Spielplan veröffentlicht hat. Ihre haben Pause gemacht mit ihren 5 Highlight-Spielen für das Jahr. Und unter anderem eben dann Duell irgendwie Bordeaux gegen Metz oder was auch immer. Und dann, also wirklich, unser... So tief sind wir also gefallen, dass unser größtes Spiel im nächsten Jahr gegen Metz und Concarneau ist.
Das ist ein Fußballverein, ne?
Ja.
Alle Bescheid wissen.
Metz weiß ich gar nicht, mit wem die befreundet sind. Man, in der Region gibt es viele Freundschaften. Ich meine, Strasbourg natürlich mit Karlsruhe. AS Nancy hat eine enge Freundschaft mit Saarbrücken. Metz ist aber vielleicht eine Region aus der, eine Verein aus der Region, der keine Verbindung in den deutschen Fußball hat. Aber wie dem auch sei, wenn die Girondins tatsächlich in die dritte Liga absteigen sollten oder abgestiegen werden sollten, hätte das natürlich mehrere Dinge, die einen großen Einfluss auf Union Bordeaux-Bègles hätten als Rugbyverein. A, ihnen stünden sicherlich mehr Sponsoren zur Verfügung. Viele würden sagen, also bevor wir jetzt einen Drittliga-Verein sponsern wir doch lieber den französischen Vizemeister. Unabhängig davon, wie das Finale gelaufen ist, sind sie Vizemeister. B, das Publikum würde sich sicherlich anders aufteilen. Bordeaux gegen wen auch immer in der Top 14 bringt mehr Aufmerksamkeit als die Girondins gegen, ich müsste jetzt mal gucken, wer jetzt noch in der National ist, aber...
Brief.
Den Goal F... Wirklich? Nein. Gegen den Goal FC oder wie auch immer, die Duc de Lyon. Also das ist natürlich das eine Sache. Und die andere Sache ist natürlich die Frage, wer kriegt das große Fußballstadion? Weil aktuell natürlich das Chabon Delmas wird renoviert. Da werden jetzt irgendwie 5, 6 Millionen reingesteckt, um die eine Kurve wieder nutzbar zu kriegen. Aber ja, es ist natürlich trotzdem die Frage, wer wird nächstes Jahr das Stadion kriegen? Also eigentlich, ich gucke gerade nebenbei, eigentlich ist die dritte Liga in Frankreich fußballtechnisch gar nicht so schlecht aufgestellt. Dijon, Sochaux-Montbéliard, Nîmes, die auch vor gar nicht so langer Zeit in der ersten Liga waren, Nancy, Estac Troyes, Valenciennes, eigentlich gar nicht so schlecht aufgestellt. Aber dem auch sei. Es könnte riesiger, wenn das tatsächlich passiert, könnte das große Auswirkungen auf den Rugby in der Stadt haben. Daher, das zumindest am Rande einmal erwähnt. Ich glaube nicht, dass es passiert, weil letzten Endes in ACG, wie wir ein paar Mal festgestellt haben, man musste die WG Grenoble schon eine ganze Menge leisten, damit mal eine Strafe durchgezogen wird. Daher, das vielleicht nur am Rande. Ansonsten war es das von meiner Seite.
Ja, von mir auch. Ich weiß zwar nicht, wann die Sommerferien beginnen, für diejenigen mit Kindern, aber ja, viel Spaß. ja, schöne Ferien, was auch immer ihr diesen Sommer macht. Wir melden uns wahrscheinlich ganz regulär nächste Woche wieder, hoffentlich dann mit besserer Tonqualität. Ich gebe mein Bestes. Und ja, sonst wie immer, bei ja, Fragen, Nöten, Kritik und Lob immer gerne unseren Instagram-Account Bleu Blanc Rugby oder an unsere E-Mail-Adresse.
info@bleublancrugby.de und ja, ansonsten hören wir uns nächste Woche. Lasst uns gerne wissen, falls ihr Themenwünsche habt, schreibt uns gerne auch. Ansonsten denken wir uns selber was aus. Und bis dahin dann eine schöne Zeit.
Macht's gut.
Bis den Sommer.
Tschüss.
Ciao.